Diese Vorstellung, die viele von uns im Kopf haben, die funktioniert halt nicht für uns alle. Und die funktioniert eben aus dem Grund, dass die Gesellschaft so gemacht ist, wie sie gemacht ist, nicht für uns alle. Warum soll ich mich einem System unterordnen, das mich gar nicht mitdenkt als Person? Sowohl der Lebenslauf der Figur als auch von mir lässt sich halt nicht in dieses Raster einordnen oder sich dem unterordnen.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Ich sage heute mal Begegnungen in der Küche, denn ich sitze hier nicht alleine. Und wie immer darfst du dich, jetzt haben wir ganz schön viel schon gequatscht, gerade aus unterschiedlichsten Gründen. Aber wie immer darfst du dich gerne selber vorstellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin Luca Mael-Milch. Ich schreibe und übersetze Lyrik und Prosa und moderiere Lesungen und Podien. Und ich habe in diesem Jahr meinen Debütroman rausgebracht, 7 Sekunden Luft im Heimann Verlag.
Ja, ich habe schon gelesen.
Und sehr gut.
Und wir wollen nicht nur über den Roman sprechen, auch ein bisschen über den Roman sprechen, aber vielleicht so als Hintergrundinfo. Wir machen morgen eine Lesung gemeinsam und machen ausnahmsweise mal eine Podcast-Folge und eine Lesung, worüber ich mich total freue, weil ich glaube, dass sich das Ganze auch ganz gut ergänzt, weil es oft so ist, dass man, also ich liebe die Lesungen im Analogen und ich mache natürlich auch gerne die Podcast-Folgen, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass es voll schön wäre, wenn man so beides hätte, weil es bei der Lesung ja tatsächlich ums Buch geht, im Podcast auch um Schule und über so ein bisschen vielleicht breiteres Bild, worüber man dann auch immer spricht. Und das mache ich bei den Lesungen meistens nicht und deshalb finde ich das voll cool oder ich freue mich sehr, dass wir zwei Abende miteinander verbringen. Und ich starte ja im Podcast immer damit, so ein bisschen diese Verbindung herzustellen. Also zwischen dem, was die GästInnen so in ihrem Leben machen, vielleicht auch, warum wir zusammengefunden haben. Das können auch ganz unterschiedliche Gründe sein. Und dem Thema Schule, also oder Bildungssystem im Allgemeinen, was auch immer das heißt, wie auch immer man das definiert. Also so recht offen. Und das würde ich dich auch fragen. Also woran denkst du, wenn du an das Thema Schule denkst? Und damit verbunden, hat das vielleicht was mit dem zu tun, was du so machst? Und vielleicht auch gar nicht. Also mal gucken, was dir da so in den Sinn kommt.
Das ist eine sehr große Frage. Und auch zwei Unterschiede. Ich fange erstmal mit der ersten an. Also woran denke ich, wenn ich an Schule denke? Ich habe, wie zu vielem in meinem Leben, ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Schule. Ich bin auf der einen Seite die meiste Zeit sehr gerne in die Schule gegangen, weil Schule für mich auch immer so eine Art Fluchtpunkt von allem anderen war. Also ein Ort, wo ich einfach abseits von allem, was sonst so in meinem Leben war, sein konnte und ich habe schon immer einfach sehr gerne gelernt. Also es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die LehrerInnen drauf an und die Fächer und ich hatte auch meine Phasen mit der 5 in Mathe und so weiter. Aber grundsätzlich habe ich mich so im Konzept Schule irgendwie ganz gut zurechtgefunden. Und gleichzeitig ist Schule, und das ist vielleicht auch ein bisschen dadurch geprägt, dass ich eher in einer dörflichen Gegend aufgewachsen bin, wo es nicht wie hier in der Stadt mehrere Schulen gibt, wo man dann aussuchen kann, wo man hingeht und da, wenn man auf einer Schule nicht so klarkommt, vielleicht auch mal die Schule wechselt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber ich glaube schon. Also es gibt halt eine Schule und da gehen alle hin. Das heißt, die Schule war irgendwie auch so wie so eine Petrischale, wo alle möglichen Leute sind. Das ist ja wahrscheinlich auf jeder Schule so. Aber es gab jetzt keine Möglichkeit, wenn man sich mit den Leuten, die da waren, nicht so verstanden hat, die Schule zu wechseln oder so. Und natürlich wirken irgendwie auch in der Schule genau die Drücke, die auch in der restlichen Gesellschaft wirken. Vielleicht sogar noch krasser, weil man als Kind und jugendliche Person das alles noch gar nicht so einordnen kann, was passiert und das vielleicht auch viel körperlicher dann spürt, also sich das vielleicht auch so ein bisschen in den Körper einschreibt, inwieweit man vielleicht auch ausgegrenzt wird oder gelobt und sanktioniert wird. Also Schule ist ja auch irgendwie immer ein System, in das man sich irgendwie auch einordnen und unterordnen muss. Genau, deswegen ist mein Verhältnis zur Schule immer sehr ambivalent. Ich selber habe nach meinem Abschluss auch sehr viel, auch schon während der Schulzeit, Nachhilfe gegeben und habe später auch noch im Lehrberuf ein wenig gearbeitet. Also ich bin auch sehr gerne Lehrkraft. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht auch ein bisschen was anders zu machen oder ich glaube auch immer, ich war in den Fächern eigentlich die beste Lehrkraft in Fächern, in denen ich in der Schule schlecht war. Also ich konnte immer sehr gut Mathe-Nachhilfe geben, was mich selber verwundert hat. Weil ich glaube auch, manchmal ist das Gehirn in der Schulzeit noch gar nicht so weit oder hat einfach auch anderes zu tun und man ist in der Pubertät und keine Ahnung. Ich dachte dann irgendwann, habe ich mir so die Mathebücher meiner NachhilfeschülerInnen angeguckt und dachte, das ist eigentlich alles gar nicht so schwer. Aber ich war halt irgendwie dann auch schon 5 Jahre älter. Genau, und inwieweit, also lustigerweise hat der Inhalt des Buches, du hast mich eigentlich was anderes gefragt, aber ich setze noch eine Sache davor. das Buch fing eigentlich mit etwas an, was gar nicht mehr so richtig im Buch drin ist. Und zwar sollte das Buch ursprünglich die Geschichte einer Lehrerin erzählen, die sich wünscht, aus ihrem Leben auszusteigen. Also das Buch hat eigentlich so auch ganz viel Lehrkräftealltag gezeigt und es gibt jetzt noch eine kurze Stelle, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo quasi die Hauptfigur sich imaginiert, wie es denn gewesen wäre, wenn sie ein ganz, in Anführungsstrichen, normales Leben geführt hätte, Ehe und Kinder und ein Reihenhaus und ein Volvo und so und Lehrer gewesen wäre und das ist eher so eine Art Traum, Fieber, Traum, Fantasie. Das heißt, es hat sich so ein ganzes Kapitel, was eigentlich der Anfang dieses ganzen Schreibprozess war, so noch auf so 10 Seiten zusammengedampft, was ich irgendwie ganz schön finde. Und inwieweit so die Schule beeinflusst hat, dass ich jetzt schreibe. Ich hatte auf jeden Fall eine Lehrerin in der Oberstufe. Ich hatte Deutsch-LK. Und die hat uns gerne so... Dafür muss man sich nicht schämen. die hat uns auf jeden Fall bei Aufgaben offen gelassen, ob wir die auch kreativ beantworten dürften zu Hause als Hausaufgabe. Und das habe ich mal gemacht. Und sie war irgendwie total begeistert. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, wie gut das in der Klasse angekommen ist. Also, keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall sehr begeistert und ich dachte so, ach krass, so, das hat irgendwie total Spaß gemacht. Und ich habe immer schon auch viel geschrieben. Es war für mich auch viel so Bewältigung von Alltag. Heute schreibe ich natürlich anders. Also ich habe irgendwie Dinge, die mich an der Welt interessieren und Fragestellungen, wie ich mich, und Schreiben ist irgendwie eine Art und Weise, sich damit zu beschäftigen und auch quasi seine eigene Petrischale herzustellen und zu gucken, was man sich da angucken möchte.
Total spannend. Ich könnte jetzt einfach hier sitzen und noch weiter zuhören, wie du über diese, vor allen Dingen auch diese Ambivalenzen sprichst. Ich finde, das ist was sehr Interessantes, was man sich vielleicht auch so im schulischen Alltag, und dessen man sich oft bewusst ist, aber was man sich oft nicht so genau anschaut. Also wo oft nicht so ich will gar nicht sagen, darüber gesprochen wird, weil indirekt wird, glaube ich, sehr viel darüber gesprochen. Das schwingt irgendwie immer so ein bisschen mit. Aber so genau da drauf zu schauen, was machen diese Ambivalenzen eigentlich mit Menschen, die im Schulsystem tätig sind im weitesten Sinne oder sich mit dem Schulsystem beschäftigen oder auch selbst wenn man eben auch Nachhilfe gibt oder na, also all diesen Dingen, so inwiefern sind wir durch so ein System eingeengt und inwiefern gibt es aber trotz dieser sehr oft auch in unserem oder in diesem Podcast beschriebenen Enge oder in diesem System, gibt es da aber auch Freiheiten und Chancen, die es vielleicht in der Gesellschaft außerhalb der Schule nicht so oft gibt oder in der Lebensrealität nicht so oft gibt. Weil, also ich habe ja auch die Tendenz, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt eine Überraschung, dass ich auch oft vielleicht ein bisschen zu defizitorientiert auf dieses System schaue. So, und nehme das natürlich aber trotzdem auch wahr. Ne? Also welche Räume können auch in Schule eröffnet werden? Und wie sehr hängt das aber auch gleichzeitig von den Menschen, die diese Räume öffnen oder bespielen, ab? Also das ist was, wo ich mir schon sehr viele Gedanken drüber mache, aber was vielleicht auch manchmal untergeht so im Alltag und gleichzeitig dauerpräsent ist. Also dann sind wir auf der einen Seite bei Ambivalenzen und wir sind bei Gleichzeitigkeiten, ne? Und es sind ja auch Themen, die dich beschäftigen, würde ich jetzt mal behaupten. Also das eine hast du schon genannt und das andere, glaube ich, kann man auch aus deiner Arbeit und auch aus deinem Roman herauslesen. Und das finde ich total spannend, das von dir zu hören. Und ich glaube, das hat ganz viel Potenzial, da nochmal so ein bisschen genauer hinzuschauen. Ich habe das natürlich wahrgenommen, dass LehrerInnen vorkommen. Ich glaube, das kann man dann nicht übersehen. Und auch, fand auch diese Traumsequenz total spannend. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal so ein bisschen drauf ein, auch warum das ausgerechnet der Lehrberuf ist. So, vielleicht willst du da was zu sagen, vielleicht aber auch nicht. Aber ich würde vielleicht trotzdem nochmal so ein bisschen auf deine Erfahrung auch als lehrende Person eingehen und das nochmal so ein bisschen mit dem Thema Literatur, mit dem, was du machst, mit deinen unterschiedlichen Feldern, in denen du unterwegs bist, verbinden. Also was sind denn so deine Erfahrungen oder was war das vielleicht das, was dich am Lehren interessiert und das, was dich vielleicht auch, was dir so besonders im Kopf bleibt, wenn du an deine Erfahrungen denkst und gleichzeitig vielleicht auch das ist, warum du nicht sagst, vielleicht möchte ich ja auch Lehrerin sein.
Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir, glaube ich, selber noch nicht so gestellt. Sorry. Deswegen ist jetzt ganz spontan. Also ich lehre unglaublich gerne. Habe das auch immer ganz gerne gemacht. Also als SchülerIn natürlich auch, um Geld zu verdienen. Und wenn man in einem Fach gut war, das war irgendwie ein einfacher Weg. Auch als ich angefangen habe zu studieren. Aber ich hätte mir in meiner Schulzeit oft Menschen gewünscht, die mir, also ich nehme jetzt mal Mathe, weil die meiste Zeit meines Lebens war ich wirklich einfach, irgendwas hat irgendwelche Synapsen waren da in meinem Gehirn, glaube ich, noch nicht verschaltet. Das wurde dann in der Oberstufe besser. Aber die meiste Zeit in der Schule hatte ich unglaubliche Schwierigkeiten mit Mathe. Und als ich dann irgendwann den Dreh raus hatte, dachte ich, ach, warum hat mir denn niemand mal gesagt, wie, also manchmal sind das ja auch so, das traut man sich heute vielleicht gar nicht laut zu sagen, wie, wo da die Fehler bei, auch, also die Denkfehler bei einem selbst lagen. Und ich dachte immer, es wäre schön, den Leuten irgendwie, also den SchülerInnen doch was an die Hand geben zu können, wie so ein Schlüssel, um das zu bewältigen, weil Schule ist irgendwie so ein wichtiger Teil. Also das ist ja auch das zentrale Thema des Romans oder eines, wie doll prägen uns, was prägt uns eigentlich alles in unserer Entwicklung? Und vieles, gerade in unserer Kindheit und Jugend, kriegen wir halt gar nicht mit, wie stark uns das prägt. Und erst im Erwachsenenalter denken wir, ah, okay, mein Mathelehrer hat mir die meiste Zeit gesagt, du kannst es halt nicht. Und dann sitze ich irgendwie neben Nachhilfeschülern, die mir, da haben wir das Mathebuch noch nicht aufgeschlagen, sagen, ja, ich kann kein Mathe. Und so nach drei Nachhilfestunden, also es klingt jetzt irgendwie so, aber so war es tatsächlich, hat er sich irgendwie nachmittags hingesetzt und von alleine eine Übung gelöst. Da war ich gar nicht da und hat mir dann danach ganz stolz davon erzählt. Also ich finde es irgendwie, und das kann vielleicht Schule auch oft gar nicht leisten, das kann Schule nicht leisten, alle abzuholen, das ist ja auch klar. Aber ja, ich bin auch sehr defizitorientiert, glaube ich, wie du. Und ich denke dann irgendwie, was könnte hier meine Aufgabe sein? Meine Aufgabe könnte sein, vielleicht irgendwie eine Lehrperson zu sein, die Dinge vielleicht ein bisschen anders macht und vielleicht ein bisschen anders mit den SchülerInnen spricht oder vielleicht andere Themen mit ihnen macht und sie vielleicht auch ein bisschen freier sein lässt und auch gewähren lässt, Das kann ich aber natürlich auch, weil der Raum ansonsten sehr restriktiv ist und sehr klar getaktet. Und es gibt dann auch SchülerInnen, also ich habe eine Zeit lang in der Berufsschule unterrichtet, die dann gesagt haben, nee, wir wollen aber hier, sie sollen das an die Tafel schreiben und wir wollen das abschreiben. Ich hatte auch Nachhilfeschülerinnen, die so waren, was ja auch vollkommen legitim ist, weil so haben sie es halt gelernt und so funktioniert das System Schule. Und ich weiß nicht, ich erinnere mich auch noch selber an LehrerInnen, die es dann irgendwie freier machen wollten. Und man hat sich natürlich eigentlich über die lustig gemacht, weil man sich dachte, was wollt ihr denn von mir? Wir müssen am Ende eh eine Klausur schreiben. Und trotzdem glaube ich, dass das total wichtig ist, weil das ist in dem ganzen, diesem sehr, ja auch starren System, irgendwie Leute gibt, die es ein bisschen anders machen. Und es ist auch wichtig, dass die Schüler sich über einen lustig machen manchmal und das irgendwie albern finden. Und dafür ist man halt irgendwie auch da. Man ist so eine krasse Projektionsfläche eigentlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Job auch wirklich kolossal überfordert. Also einmal natürlich auch, weil es ein sehr binäres System ist, in dem ich dann irgendwann auch Schwierigkeiten hatte, zu sein oder auch offen zu sein. Aber mich haben tatsächlich auch ein bisschen die Erwartungen und meine Erwartungshaltung an mich, diese Erwartungen der SchülerInnen zu erfüllen, die alle sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, kolossal überfordert. Also ich wollte irgendwie für alle da sein, das geht halt nicht. Und das hat mich dann eher genau vom Lehren wieder weggebracht. Und ich habe auch einige Zeit an der Uni unterrichtet, als ich noch im Literarischen Salon gearbeitet habe in Hannover. Und das war was anderes. Das waren Erwachsene und das waren Leute, die irgendwie, wo ich denke, gut, wenn ihr nicht mitmachen wollt, müsst ihr auch nicht. Also da kann man irgendwie auf einer anderen Ebene sprechen.
Ich finde es total spannend, dass sich das, glaube ich, du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege oder jetzt überinterpretiere oder wie auch immer, dass sich das, was du gerade beschrieben hast, auch sehr in deiner Protagonistin widerspiegelt. Also du hast ja gerade schon gesagt, alles, was einem so im Leben prägt, gesellschaftlich, was ja auch, also ne, Schule als auch Spiegel der Gesellschaft ja letztlich, als ein sehr enger Raum, in dem alles irgendwie auf einen einprasselt über einen bestimmten Zeitraum. Diese Frage danach, ich weiß nicht, ob ich immer mit dem Begriff Identität irgendwie arbeiten will, aber nach diesem, trotzdem irgendwie diesem, wer bin ich eigentlich, wie finde ich mich in dieser Welt und wer kann auch da oder was kann auch dazu beitragen? Also du erzählst, und das kannst du wahrscheinlich besser selber beschreiben als ich jetzt, aber du erzählst quasi die Geschichten aus an verschiedenen Zeitpunkten. In all diesen Zeitpunkten fließen unterschiedliche Einflüsse und Lebenssituationen mit rein und Struggles werden irgendwie zu unterschiedlichen Zeitpunkten klarer, aber auch ihr Weg, sich dadurch zu navigieren. Ich mache jetzt hier schon so ganz viel Gestik, weil ich das gar nicht so leicht finde, nur in Worten zu beschreiben, weil ich glaube, dass das irgendwie so eine Erfahrung ist, die auch eine sehr physische ist und auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig stattfindet. Und bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass es ja vielleicht auch im Leben von Cela diese Momente gibt, in denen es viel später klar wird, was eigentlich die Vergangenheit, ne, ohne dass sie abgeschlossen ist, oder die Erfahrungen mit dem jetzigen, zu welchem Zeitpunkt wir uns auch immer befinden, irgendwie da sein, gemacht haben. Willst du das vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben?
Also ich glaube, auf die Figur Cela findet erst so 2023, da spielt der letzte, also ich würde das Buch vielleicht so in zwei Teile teilen. Der erste Teil findet auf drei Zeitebenen statt, als Kind, als jugendliche Person und als erwachsene Person. Und im zweiten Teil dann eben noch mal ein bisschen älter. Und ich habe eigentlich, wenn ich mir die Figur angucke, erst da, oder die Figur ist so gebaut, dass sie erst da eigentlich begreift, dass es überhaupt ein System gibt. Also inwieweit die familiären Verhältnisse geprägt waren von patriarchalen Strukturen, kapitalistischen Strukturen und so weiter und so fort, inwieweit auch das Handeln der Mutter und auch das Schweigen der Mutter dadurch geprägt waren und damit eben auch die Beziehung davon geprägt war, die die beiden führen. Also Sela lebt mit der alleinerziehenden Mutter als Kind zusammen. Es gibt keinen Vater. Es gibt auch nicht wirklich viele andere Orte als zu Hause und die Schule. Mhm. Es gibt noch eine künstlerische Begabung des Kindes. Sela spielt Klavier und soll damit irgendwie im Idealfall den Milieuwechsel für sich selbst, aber auch ein bisschen für die Familie schaffen. Und ich glaube, in dieser Figur ist halt miteinander verknüpft, dass durch das, dass sich im Erwachsenenalter erst erschließt, was der eigene Körper in dieser Gesellschaft bedeutet. Also wie der, also was ich vorhin meinte, mit als Kind geschehen einem so viele Sachen, die man noch gar nicht einordnen kann. Und es schreibt sich irgendwie in den eigenen Körper ein. Man hat keine Worte dafür. Im Idealfall hat man Bezugspersonen, die einem die Worte dafür an die Hand geben oder einen in ein Gespräch involvieren oder versuchen, irgendwie Brücken zu bauen dafür. Sela ist ja auch eine Figur, die als Kind in der Schule auch sehr viel ermahnt wird und Briefe mit nach Hause bekommt, die die Mutter dann unterschreiben soll und auch eine gewaltvolle Figur ist anderen gegenüber. Selber aber auch viel Gewalt erfährt. Also ich wollte, als Autorin habe ich natürlich die Möglichkeit, sehr viel Verständnis für diese Figur aufzubringen. Und wenn ich bisher, was ich so Rückmeldungen bekomme, ist das auch, also die sind alle sehr verständnisvoll mit dieser Figur. Ich denke, vielleicht hätte ich sie doch noch ein bisschen ambivalenter machen sollen. Ich empfinde immer, also mir tut es immer ein bisschen im Herzen weh, wenn Kinder so gewaltvoll sind und das dann so sanktioniert wird. Also ich verstehe natürlich das dahinter und gleichzeitig denke ich, okay, aber eigentlich ist das ja ein Kanal für etwas, was eigentlich in dem Kind passiert. Und auf diese Suche habe ich mich quasi mit dieser Figur begeben. Also ich wollte quasi dem auf den Grund gehen. Ich wollte auch wissen, warum ich meine, ich habe lange Zeit im sogenannten Literaturbetrieb gearbeitet. Mir sind Sachen aufgefallen, also bestimmte Menschen mit einem bestimmten Habitus aus einem bestimmten Milieu treffen immer wieder im Literaturbetrieb aufeinander. Wer ist eigentlich alles nicht da und warum? Und diese Weichen werden halt oft schon sehr früh gelegt und die werden manchmal auch schon vor der Geburt gelegt, weil es eben sehr großen Einfluss darauf hat, wie der eigene Lebenslauf verläuft, in welche Familie ich hineingeboren werde und wie die finanziellen Mittel sind, wie die Familie aufgestellt ist und so weiter und so fort. Und eine Sache, die mich auch sehr beschäftigt hat, war, wie stark wir so in diesen Bildern der Familie und der Gesellschaft leben. Also wenn ein Kind, sagen wir mal, laut ist, dann kann das in einer Familie als aufgeweckt gelten und in einer anderen Familie als, wie hat man das? Ich glaube, in den 90ern hat man so Satansbraten gesagt oder so. Ja. Das liegt halt an der Deutung der Familie, wie das eingeordnet wird. Und da so etwas prägt schon sehr früh, meiner Meinung nach. Und Worte haben Gewicht und schreiben sich in einen ein. Und die Figur ist dann irgendwann mit Anfang 30 und fragt sich, warum sage ich mir eigentlich gewisse Sachen immer wieder oder warum fühle ich mich eigentlich so leer oder warum weiß ich eigentlich gar nicht, was ich kann oder und so weiter und so fort. Und versucht dem so ein bisschen, oder ich versuche mit der Figur so ein bisschen dem auf die, wie sagt man, auf die Spur zu kommen. Mhm. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt deine Frage beantwortet
habe. Ich höre auch die ganze Zeit so und denke so mit. Und ich glaube, es ist auch, also ich glaube ja, aber ich glaube, das treibt uns auch einfach so ein bisschen. Und damit bin ich auch total fein.
Ich drifte manchmal ein bisschen ab.
Ich finde das total, total spannend und habe mich beim Lesen, aber auch jetzt so ein bisschen gefragt, es ist ja ein Politisierungsprozess, den du am Ende beschreibst, der zwar spät einsetzt, aber er setzt ein und der irgendwie plötzlich eine Sprache gibt. Aber das wird ja sehr von Sela sehr selbst sukzessiv auch erzählt. Also nicht nur als wow, endlich bin ich empowered und also ich verkürze das jetzt, sondern beschreibt es ja auch als einen schmerzhaften Prozess oder anstrengenden und gleichzeitig befreienden Prozess. Und ich weiß gar nicht als Leserin, ob ich mir gewünscht hätte, und das ist vielleicht der Rückbezug auf das, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen besprochen haben, dass das früher passiert wäre. Weil das ja auch so ein bisschen die Frage aufwirft, wie viel Verantwortung dann auch auf Dela schon gelegen hätte. Ne? Also weil du gerade auch gesagt hast, wenn man Glück hat, dann gibt es Menschen, die einem Worte für Dinge geben, die einem Dinge erklären, und dem würde ich auch zustimmen, aber mit diesem Glück kommt ja auch irgendwie eine Verantwortung auf einen, so eine Verantwortung für sich selbst, aber auch vielleicht auch eine politische Verantwortung, wo auch immer man sie so hinlagert. Und es ist mir gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen, also vielleicht war der richtige, in Anführungsstrichen, Zeitpunkt.
Ich finde das total witzig, dass du das sagst, weil ich neige ein bisschen dazu, immer weniger, je älter ich werde, aber ach, was wäre gewesen, wenn?
Genau, ja.
Hätte ich das mal so gemacht, dann wäre ja alles anders gewesen. Deswegen finde ich das witzig, dass du das fragst. Also klar, weil die Geschichte so ist, wie sie ist. Ist das genau der richtige Zeitpunkt? Ja. Ich musste an zwei Sachen denken. Und zwar das eine ist, dass ich, ich habe natürlich einige Bücher haben das Schreiben dieses Buches begleitet, aber eben auch sehr viel Filme und Fernsehen. Mhm. Fernsehen spielt ja auch für die Figur eine sehr große Rolle. Also irgendwann sagt Sela, so das Gefühl, als Kind so vor dem Fernseher vergessen worden zu sein. Und in Filmen ist es oft so, wenn es so Konflikte gibt innerhalb von Familien oder wenn es so Aufsteigergeschichten gibt. Es kommt immer irgendwer von außen und rettet oder überreicht einen großen Umschlag mit Geld oder was weiß ich. Nein. Also genau, es gibt irgendwie immer eine Instanz von außen, die einwirkt. Und ich wollte gerne schauen, was passiert denn mit dieser Figur, wenn diese Instanz nicht kommt. Weil die kommt halt eben ganz oft nicht. Also so, es klopft ja nicht auf einmal Hagrid, das darf, Entschuldigung, jetzt habe ich auch noch die Harry Potter Referenz gemacht, aber es war ja es war für uns bringen, es klopft halt nicht irgendwann jemand an die Tür und rettet dich aus deinem Leben, so, und dieser Moment kommt auch nicht, also die Figur flieht ja so mit Anfang 30 aus dem Leben und wartet dann so ein bisschen, ja, was kommt jetzt eigentlich, und da kommt halt einfach nichts. Und die Figur muss halt irgendwie die Kraft aufbringen, das aus sich selbst zu schöpfen. Ich glaube, dass das total wichtig ist, das für sich so zu lernen. Und zum Thema, hättest du das der Figur gewünscht? Also es gibt, in dem Moment meint es im Buch eigentlich was anderes, aber für mich hat das mittlerweile irgendwie, habe ich das umgedeutet für mich. Es gibt an einer Stelle, sagt Sela so, es fühlt sich an, als ob Sela einen Rucksack abgesetzt hätte und ein neuer setzt sich auf. Und da geht es eigentlich um was anderes. Aber für mich ist es so ein bisschen, wenn ich anfange, mich von den so Zwängen dieser Gesellschaft und erlernten Glaubenssätzen und Erwartungen, die an mich und meinen Körper gestellt werden, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, weil ich das Geschlecht zugewiesen bekommen habe, das ich zugewiesen bekommen habe, weil ich in dem Milieu aufgewachsen bin und so weiter und so fort. Wenn ich mich davon löse, mich davon vielleicht frei mache, frei kämpfe, wie auch immer das für jeden Einzelnen aussehen mag, dann ist das natürlich erstmal so eine Art Befreiungsakt. Aber es wird in dieser Gesellschaft halt nicht belohnt, frei zu sein. Und es wird auch nicht belohnt, sich von Normen frei zu machen und sich von Vorstellungen von Geschlecht zu lösen und sich zu kleiden, wie man möchte und zu lieben, wen man möchte und so weiter und so fort und das zu machen, was man möchte, sondern es wird halt sanktioniert Und da sind wir dann auch wieder bei der Petrischaler Schule, weil das ist ja etwas, was man zum Beispiel in der Schule sehr schnell lernt. Mhm. Also wenn ich mich anpasse, dann funktioniert das hier irgendwie auch alles gut. Also wenn ich die Regeln einhalte und wenn ich irgendwie bei den coolen Kids mitstehen kann und so, und aber auch vielleicht nicht sage, wenn ich da was nicht so gut finde. Also ich meine, so funktioniert ja auch Mobbing, dass irgendwie auch sehr viele drumherum stehen und mitmachen, also einfach nichts sagen, dann komme ich hier ganz gut durchs Leben. Und ich glaube, Sela ist halt auch ein bisschen zu lange so eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen. Irgendwie hat es bisher immer funktioniert, aber das funktioniert halt nicht für alle. Und ich glaube, so die dieses Gefühl, dieses Spannungsverhältnis zwischen Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, was sich schon so seit der Kindheit aufgebaut hat, das wird halt irgendwann zur Belastung. Ich glaube nicht, dass es allen Menschen so geht. Sonst würden wir vielleicht auch so bei Gesprächen über Geschlecht zum Beispiel viel offenere Ohren stoßen in der Dominanzgesellschaft, weil ich glaube, die meisten sind auch okay damit, dass, ja, dann ich nehme jetzt mal so dieses sehr triviale Beispiel, aber dann trage ich als Cis-Mann halt nur blau, grau und schwarz und braun, weil das ist halt in der Herrenabteilung. Also geht natürlich noch ein bisschen weiter das Thema, aber stört mich doch nicht. Hä? Ja, das ist halt Männerkleidung. So, also ja, okay, ich habe vielleicht auch nie das Bedürfnis gehabt. Und es gibt, und ich glaube, dass es deswegen auch so schwierig ist, oder so erkläre ich mir zumindest die Welt, so Wandel irgendwie auch in die breite Masse zu tragen, weil es halt auch Arbeit ist. Und also für mich steht da am Ende, oder ich, also man kommt ja nie am Ende an, aber für mich steht da in dem Prozess irgendwie auch etwas sehr Schönes und etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Genau.
Und diese Prozesshaftigkeit ist ja vielleicht auch, also ich will jetzt nicht sagen, der Weg ist das Ziel, so nach dem Motto, also das wäre jetzt ein bisschen zu abgedroschen, aber sich diese Prozesshaftigkeit in sich anzuschauen und wertzuschätzen, hatte, glaube ich, auch einen pädagogischen Wert irgendwie. Das ist das, worüber ich mir natürlich, wenn wir das also auch generell das, mit welchen Themen beschäftigen wir uns, ne? Welche Themen können, also bekommen wir auch als Beschäftigungsmaterial irgendwie auch in Schule, aber auch generell gesellschaftlich, Literaturbetrieb und so weiter überhaupt zur Verfügung gestellt, dann kommt bei mir eben auch diese Frage auf, was ist zu, in Anführungsstrichen zu viel, was ist zu viel Verantwortung, was funktioniert vielleicht auch noch gar nicht versus was braucht es, um überhaupt diese Freiheiten für sich in Anspruch nehmen zu können. Und gleichzeitig, wie begleitet man bei dieser Erkenntnis, die du gerade beschrieben hast, dass es damit eben nicht aufhört, sondern dass man dann wieder einen neuen Rucksack aufgesetzt bekommt und eigentlich erkennt, jetzt geht's vielleicht auch gerade erst los. Und das kennt man ja vielleicht auch vielleicht aus so einer Selbstreflexion, wenn ich persönlich spreche, aber auch aus der Antidiskriminierungsarbeit an sich, da ist man ja oft an so einem Punkt, wo man merkt, okay, jetzt habe ich vielleicht eine Sache verstanden oder mir ist so irgendwie so ein Licht aufgegangen und ich versuche das jetzt zu ändern und ich habe das wahrgenommen und ich möchte das nicht mehr sagen oder ich habe jetzt verstanden, dass Dinge verletzend sind. Und das ist ja oft nur so ein erstes Schloss, was sich irgendwie öffnet. Und dann fängt man an und merkt, okay, und das hat zur Folge, dass ich mich mit dem Thema auch noch ein bisschen mehr auseinandersetze und dann erkenne, oh, das ist ja auch noch eine Baustelle und das ist auch noch eine Baustelle und es gibt so viele Ungerechtigkeiten und es gibt so viele Dinge irgendwie, die dann gleichzeitig nach und nach auf einen irgendwie ins Bewusstsein kommen und ja auch sehr überfordernd sein können und gleichzeitig eben, ne, wie du gerade auch beschrieben hast, so was ganz Positives und Schönes sein können, weil es eben ganz neue Dinge eröffnet. Und da wäre vielleicht auch so ein bisschen die Frage, um nochmal so auf das Thema Literatur sprechen zu kommen, welche Rolle Literatur da auch einnehmen kann. Ich bin ja nicht so ein Fan davon, zu sagen, Das ist so die Literatur rettet das ganze jetzt. Wenn wir das über Romane erzählen, dann wird das schon funktionieren, weil ich glaube, wir wissen, dass es da auch da wieder Gleichzeitigkeiten braucht. Aber ich frage mich schon, was eben auch so Narrative und überhaupt Geschichten auch in Schule eben für eine eher vielleicht Widerständigkeit, aber auch so eine freiheitsschaffende Kraft haben können.
Ich glaube, die haben sie. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel zufügen kann, weil ja, also selbstverständlich, also glaube ich schon. Was heißt selbstverständlich? Ich glaube das. Es macht natürlich einen Unterschied, was in der Schule gelesen wird, wie es gelesen wird, wie es auch eingeordnet wird. Und es sind in den letzten Jahren so viele wichtige Bücher erschienen, von denen ich denke, dass es gut wäre, sie im Unterricht zu lesen. Also ich denke zum Beispiel irgendwie an Ellbogen von Fatma Aydemir. Mhm. Also es sollte Schullektüre sein. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das auch schon. Und viele andere Bücher, wo ich denke, und es gibt auch viele Literaturzeitschriften, wo man auch kürzere Texte natürlich nehmen kann und so. Für mich hat das im Unterricht, also als Lehrkraft, immer gut funktioniert, meine ich. Das müssten wahrscheinlich meine SchülerInnen beantworten. Naja, und für mich, als ich selbst SchülerIn war, war Literatur sowieso auch immer ein guter Ort, um irgendwie in andere Welten abzutauchen und zu erfahren, also dass es, ja, wahrscheinlich auch, dass es irgendwie Worte für das gibt, was in einem vorgeht, und das irgendwie erfahren zu können. Und ich glaube schon, dass, also ich würde mir natürlich wünschen, dass viel mehr Menschen auch einen positiveren Zugang zur Literatur haben, dass viel mehr Menschen auch bei Lesungen sitzen, auch aus Milieus, wo vielleicht Literatur nicht so eine große Rolle spielt. Und vielmehr auch so in Büchereien gesessen wird und so. Also ich meine, Literatur muss ja auch nichts kosten. Oder ich glaube, also in Berlin kostet das 10 Euro im Jahr, in einer Bücherei zu sein. Weil das schon auch wichtig ist, sich mit Welten zu beschäftigen, die nicht direkt mit mir zu tun hat. Also ich denke irgendwie immer an diesen Satz, ja, warum soll ich das jetzt lesen? Also ja, warum nicht? Also erstens, warum nicht? Und zweitens, ich glaube, dass das ganz viel Kraft in sich birgt, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein und mit Menschen zu sein, in Kontakt mit Menschen zu sein, die ein anderes Leben führen als ich, und empathisch zu sein, irgendwie Verständnis, so ein Grundverständnis irgendwie für Menschen auch zu entwickeln und dann eben auch ins Handeln zu kommen. Also die Überwältigung, von der du gerade gesprochen hast, ist, im Roman spielt ja unter anderem auch der 19. Februar irgendwie eine wichtige Rolle, und sich da eben auch da erst zu begreifen, irgendwie welche Rolle spielt eigentlich die Figur in der Gesellschaft, und warum ist das für die Figur irgendwie hat der Tag eine andere Bedeutung als für die Leute, also aus der Gruppe, in der sich Seela dann irgendwie zusammenfindet, also so eine Politgruppe. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, um aus dieser Ohnmacht auch rauszukommen und handlungsfähig zu werden, halt sich zusammenzutun. Also das ist ja eigentlich was man in der Schule auch schon ein bisschen, also in der Schule schon ein bisschen angelegt ist, weniger über politische Inhalte, sondern eher dann über Interessen und Hobbys oder so. Aber ich glaube schon, dass da sehr viel Kraft drin liegt. Und also deswegen war es mir auch wichtig, dass die Figur quasi auch so andere Mutterfiguren an die Hand bekommt im letzten Kapitel, nämlich halt politisch aktive Transfrauen, beziehungsweise eine Person, eine Transfrau ist politisch aktiv und die andere, also kann man sehen, also es lebt halt irgendwann als Lehrerin. So, weil erstmal, das kann das Elternhaus alles gar nicht leisten, also egal welches Elternhaus, oder vielleicht schon, ich weiß es nicht genau. Und ich weiß auch nicht, für mich sind Bücher irgendwie immer auch so Schlüssel in andere Welten und ein wichtiger, wichtige, wichtiger Teil davon, mit Menschen in Verbindung zu sein.
Ich habe auch das Gefühl, dass das in Schule so ein bisschen zeitverzögert passiert. Und das ist vielleicht auch etwas, was das System Schule so ein bisschen beschreibt. Das, also diese Trägheit, ne? Und dieses viele fordern Veränderungen, aber bis die Veränderung eintritt, sind wir eigentlich schon wieder 10 Jahre weiter. Und ich bin ja auch deutsche Lehrerin und ich glaube, darin spiegelt sich das auch ganz gut wieder, weil oft sind ja die Bücher, die in Schule in so einen Kanon, ob das jetzt ein enger Kanon ist oder ein dieses modernere, wir können mal so ein bisschen frei wählen, bis die da drin landen, so umschreibe ich das jetzt mal, sind wir eigentlich oft diskursiv und auch was die Literatur angeht und Neuerscheinungen und was vielleicht gerade verhandelt wird, schon wieder viel weiter. Und schöner wäre es ja eigentlich, wenn wir es schaffen würden, auch sehr aktuelle Dinge zu lesen. Und so funktioniert aber Kanon nicht. Also, ne, das braucht ja irgendwie diesen Gap. Und da frage ich mich manchmal, wie der schließbarer werden könnte. Und ich glaube nicht, dass das jetzt eine Frage an dich ist, so richtig, aber es sind einfach nur so meine Gedanken.
Aber wenn du in einem Unterricht mit den SchülerInnen Literatur machst, was ist deine Erfahrung, wie das so funktioniert?
Also ich versuche, also es ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Jahrgangsstufe man unterrichtet. Also in den unteren Jahrgangsstufen ist man ja freier, was die Auswahl angeht. Und da versuche ich beispielsweise selber, es ist natürlich mehr Arbeit, das darf man auch nicht außer Acht lassen, deshalb mache ich das natürlich auch nicht immer, aber versuche beispielsweise Jugendromane zu lesen, die eben nicht schon seit 10 Jahren in sind zu lesen. So, damit will ich deren Qualität gar nicht unbedingt absprechen, aber ich versuche schon irgendwie dann zu schauen, okay, jetzt wähle ich einfach aus, aber das bedeutet natürlich auch, dass ich die Didaktik aufarbeiten muss.
So. Da ist ja wieder der Rucksack.
Das ist ja genau so das Ding, dass ich mir das manchmal ein bisschen breiter gefächert wünschen würde oder vielleicht auch so ganz pragmatisch mehr Zusammenarbeit zwischen Verlagen, die eben keine Schulbuchvorlage sind, und Schulen, wie auch immer das jetzt aussehen soll, keine Ahnung, müssen die sich dann überlegen. Aber ne, das ist eben nicht immer nur ab dem Moment, wo Schulbuchverlage Material erstellen und es verdidaktisiert wird, passieren, sondern so ein bisschen so einen direkteren Draht geben würde. Irgendwie so, also es sind jetzt erstmal so ganz lockere Gedanken. Und später bei den sehr standardisierten Qualifikationsphasen wird es natürlich immer schwieriger. Ne? Also da ist es eher in Auszügen möglich und vielleicht in Leistungskursen als jetzt in Grundkursen, die man 3-stündig die Woche hat und sowieso schon ein relativ vollgepacktes Curriculum, in dem dann eben zum 100. Mal, also nicht, dass es alles schlecht ist, auch daran viele Dinge besprechen. Und das auch
genau, man andere, kann es ja anders besprechen.
Genau, anders besprechen und so, das wissen wir alles. Aber trotzdem würde ich mir vielleicht manchmal wünschen, auch dadurch eine Nähe zur Literatur herzustellen. Und gleichzeitig, darüber haben wir eben auch so indirekt schon mal so ein bisschen gesprochen, weiß ich gar nicht, ob es dadurch besser funktionieren würde, weil über Literatur in Schule zu sprechen, natürlich auch letztlich nicht diesen Schulkontext und Leistungsbewertung und dieses System an sich auflösen kann. Also wird immer was anderes sein, wenn jemand in Anführungsstrichen freiwillig dein Buch zu Hause liest und sich mit diesen Themen auseinandersetzt, es auf sich wirken lässt und so weiter, als wenn es Teil einer Hausaufgabe ist. So, also das ist ja auch nicht so ganz auflösbar, ne? So.
Das stimmt. Aber trotzdem würde ich eine Lanze brechen für Lehrkräfte, die es ein bisschen anders machen als der klassische Unterricht, weil ich erinnere mich noch an meinen dieser sehr prägende Deutsch-LK. Krass, das kommt jetzt hier im Gespräch irgendwie hoch. Aber wir haben Medea Stimm von Christa Wolf fürs Abi gelesen. Es kam dann, glaube ich, nicht dran, meines Wissens. Leider. Aber und da war das erste Mal, dass ich darauf hingewiesen wurde, quasi von außen, die Art und Weise, wie mit der es Geschichte erzählt wurde, ist irgendwie immer von Männern erzählt worden, immer auf eine bestimmte Art und Weise hin. Und das war das erste Mal, dass ich quasi darauf gebracht wurde, das hieß damals noch nicht so, aber es gibt so eine feministische Lesart vielleicht oder feministische Kritik an klassischer Literatur oder so der klassischen Art und Weise, wie Geschichten erzählt wurden. Und überhaupt, dass Christa Wolff sich die Freiheit genommen hat, so diese Geschichte neu zu erzählen, da dachte ich so, oh krass. Mhm. Und ich glaube, was ich vorhin meinte, so der Raum in der Schule ist irgendwie sehr klein. Und für mich persönlich war die Erkenntnis dann irgendwann, dass die Welt eigentlich sehr groß ist und ich muss nicht dort bleiben, wo ich irgendwie reinpasse, sondern ich kann mir irgendwie auch Orte suchen, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, ich habe schon als Kind und jugendliche Person viel gelesen und man natürlich dann irgendwie auch ein bisschen Literaturperson ist. Man kann sich die Leute dann irgendwann auch suchen, die sich auch für Literatur interessieren. Man muss nicht die ganze Zeit quasi so der Außen, also nicht, dass jetzt alle, die lesen, Außenseiter sind, aber ne, damals war das so. Es gibt Orte, wo das total gefeiert wird, wenn man sich auskennt mit Büchern oder viel liest und vielleicht auch selber schreibt. Und das ist halt, glaube ich, so eine Erkenntnis, die ich irgendwie total wichtig finde, auch SchülerInnen mitzugeben, gerade solchen, die vielleicht nicht so im Schulzusammenhang vielleicht sich so total wohlfühlen oder so, dass es halt eigentlich ganz viele Orte dann gibt, wenn man irgendwann die Schule verlässt, wo man für das, also es gibt so viele Menschen auf der Welt, wo man für das, was man macht und wofür man sich interessiert, total gefeiert wird. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, dass es solche Lehrpersonen gibt. Also die müssen gar nicht auch nur diesen Lehrkräfteberuf haben. Also LehrerInnen können ja ganz unterschiedlich aussehen. Also so WegbegleiterInnen, die irgendwie auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen älter sind. Also für mich ist zum Beispiel eine Person, von der ich unglaublich viel gelernt habe, Sharon Dodua Otoo. Mhm. Weil, und das hat jetzt ein bisschen mit dieser Medea-Situation zu tun, weil Sharon für mich eine Person ist, die im Schreiben oft so, oder gerade auch bei Reden oder Essays oder so, ich habe das Gefühl, so manchmal gibt es so dann die, gerade bei so hochgekochten Themen, alle gucken so in eine Richtung und Sharon schafft es dann irgendwie in den Texten so mal mit dem Finger so auf die eigentliche Fragestellung zu zeigen oder auf einen anderen Aspekt von Problemen. Und das ist für mich was, wo ich denke, ach krass, diese Freiheit nehme ich mir im Denken manchmal gar nicht. Und da habe ich noch voll viel dazu zu lernen, mich nicht auch zum Beispiel von so gesellschaftlichen Debatten ablenken zu lassen. Also zum Beispiel finde ich die größte Ablenkung jetzt, also nicht die größte, aber für mich jetzt so im Kontext so von Sprache ist ja zum Beispiel, dass die ganze Zeit von Gendern gesprochen wird. Gendern ist nicht das, wie Leute das Wort verwenden. Also das ist natürlich einmal so mein, dass ich denke, das Wort kann nicht die ganze Zeit falsch benutzt werden. Das heißt, entgenderte Sprache ist natürlich alles viel zu lang und kompliziert für eine gute Polemik in einer großen Tageszeitung. Aber warum erzähle ich das jetzt? Genau, sich selber immer mal wieder zurückzunehmen aus der Gleichung, die da gerade stattfindet und rauszunehmen, einen Schritt zurückzutreten und drauf zu gucken, was wird gerade erzählt, wie wird es erzählt, aus welcher Perspektive. Also das ist halt was der Deutschunterricht sehr gut beibringen kann, kritisch zu sein, auch mit der Welt und mit dem Text, den ich vorgesetzt bekomme. Und das fand ich zum Beispiel als Lehrkraft immer total wichtig, so dieser Text, auch dieser Zeitungsartikel wurde von einem Menschen verfasst, der eine Meinung hat und der auch eine Agenda hat, vermutlich. Und
zu einer bestimmten Zeit geschrieben hat und genau. Einer bestimmten gesellschaftlich-politischen, historischen Umständen und davon ja auch nicht frei ist. Ne? Also oder vielleicht auch bewusst versucht, sich frei zu schreiben, aber die Frage, ob es funktioniert, die dürfen wir stellen, ne? Und so weiter.
Von daher denke ich, dass Literatur halt auch nicht nur einen Blick in andere Welten irgendwie gibt oder in andere Lebensentwürfe und so weiter, sondern auch halt ein Kernpunkt davon ist, irgendwie zu lernen, kritisch mit der Welt umzugehen.
Und das finde ich bei dir auch besonders spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass du dich dem in deinem Roman nicht hingegeben hast. Also vielleicht, das ist jetzt auch so von dem, was du gerade beschrieben hast, so nicht, dass ich diejenige bin, die das bewerten sollte, aber das war mein Gefühl beim Lesen, dass ich sehr angenehm fand, dass es eben kein Roman ist oder kein Text ist, der diese vielen politischen Themen, die natürlich eine Rolle spielen, die ganze Zeit explizit verhandelt, sondern vieles ist einfach Teil dieser Lebensgeschichte, die auch nicht zu Ende ist und wird dabei mit erzählt. Und trotzdem spielt Politisierung, also wie wir es eben schon angesprochen haben, und auch ein Bewusstsein eine Rolle. Aber es geht eben nicht die ganze Zeit um diese oft sehr hochgekochten Themen, sondern sind Teil des Prozesses, des Lebens, des Daseins, der Identität. Und das hast du ja auch in der Form gemacht und in der Sprache, also nicht nur auf der Ebene des Inhalts, sondern eben auch auf der Art und Weise, wie erzählt wird. Und das fand ich total angenehm und spannend. Und ich glaube, das spiegelt sich genau in dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie so ganz gut wider, dass es eben auch möglich ist, das nicht so aufgeputscht, nenne ich es jetzt mal, zu verhandeln.
Ich habe natürlich auch, also es ist mein erster Roman und ich habe auch eine Erwartung gehabt, wie gewisse Sachen gelesen werden. Also ich habe mich jetzt nicht explizit deswegen zurückgehalten, aber ich wusste auch, ich möchte jetzt nicht auf zum Beispiel das Thema entgenderte Sprache eingeführt werden. Und das ist ja auch eine Figur, die irgendwie noch im Werden ist. Also die ist ja irgendwie noch gar nicht, also dann sind wir schon fertig. Aber ja. ich glaube, es ist auch eine Figur auch am Ende noch, für mich zumindest, die sich auch noch gar nicht so gefunden oder neu erfunden hat. Also alle Kapitel sind ja irgendwie auch so ein bisschen an Kipppunkten der eigenen Biografie, also der Biografie der Figur geschrieben. Und ja, auch immer so Entscheidungen, die man halt im Leben so zu treffen hat, die man oft halt auch nicht mitbekommt. Also die vielen kleinen Entscheidungen, bei denen man gar nicht merkt, dass man sie am Tag trifft. Also zum Beispiel, um auf dieses etwas banale Beispiel von vorhin zu kommen, zum Einkaufen zu gehen und sich ganz selbstverständlich in die Herrenabteilung zu gehen und sich mal wieder ein braunes Hemd zu kaufen oder so. Genau. Ich wollte aber auch ein Buch schreiben. Also ich habe sehr, sehr viel gelesen dafür. Ich wollte das aber nicht, ich wollte nicht ein Buch schreiben, wo ganz viele so Referenzen auch explizit beschrieben sind. Und ich habe tatsächlich auch schon sehr schöne Nachrichten dazu bekommen, also so Privatnachrichten, weil ich wollte möglichst ein Buch schreiben, was man auch lesen kann, ohne dass man ganz viel da vorher schon gelesen haben muss. Also ich wollte gerne ein zugängliches Buch schreiben und eins, wo man nicht ganz viel WissenschaftlerInnen und Soziologie studiert haben muss und so. Und trotzdem steckt da aber halt auch mehr drin als diese Geschichte, die man, also für mich zumindest, genau, das war mir irgendwie wichtig. Also ich finde, ich kann nicht ein Buch über so den Wunsch nach Milieuwechsel schreiben und eine Figur, die irgendwie daran auch scheitert. Und also das hat sich für mich logisch auch für diese Geschichte nicht erschlossen, das dann so zu, ist auch selber eine Figur, die gar nicht viel liest und ungern liest. Das irgendwie, ich wollte diesen Text nicht so versperren, den Text Leuten versperren, die jetzt nicht sich mit dem Thema Familie und inwieweit das prägend ist für die eigene Biografie und so weiter, die sich da jetzt nicht eingelesen haben und es trotzdem irgendwie verständlich machen, das ist das eine. Und du hast gerade auf das Thema Zeit angesprochen, also die unterschiedlichen Zeitebenen, auf denen das erzählt ist. Es ist schon auch so, dass gerade queere Personen, aber auch Personen, die eine chronische Krankheit haben, die MilieuwechslerInnen sind, die, keine Ahnung, was dir noch so einfällt, dass diese klassische Vorstellung von, wie so ein Lebenslauf zu sein hat, also man macht Schule und dann macht man entweder eine Ausbildung oder ein Studium und dann mit Mitte 20 bis Mitte 30 wird geheiratet und Kinder bekommen und dann hat man vielleicht am besten auch schon eine eigene Wohnung oder so. Also so diese Vorstellung, die viele von uns im Kopf haben, die funktioniert halt nicht für uns alle. Und die funktioniert auch eben aus dem Grund, dass die Gesellschaft so gemacht ist, wie sie gemacht ist, nicht für uns alle. Und warum soll ich mich einem System unterordnen, das mich gar nicht mitdenkt als Person? Mhm. Also auch sowohl der Lebenslauf der Figur als auch von mir lässt sich halt nicht in dieses Zeitraster einordnen oder sich dem unterordnen. Und ich wünsche mir auch mehr Menschen, die Quereinstieg machen bei Sachen, weil ihr Lebenslauf irgendwie das bisher sie dahin geführt hat, wo sie gerade stehen. Und das ist halt schon auch ein bisschen so, also wenn ich jetzt so mein idealistisches Plädoyer irgendwie, was ich vielleicht in diesem Buch mir wünsche, was Menschen vielleicht daraus lesen, ist so, dass ich denke, so ein bisschen, das ist natürlich leicht zu sagen, weil ich irgendwie noch relativ jung bin, aber so, es gibt irgendwie, also das Potenzial dafür, so das eigene Leben irgendwie zu gestalten, das haben wir, glaube ich, also wenn wir die finanzielle Möglichkeit haben und in Orten leben, wo wir irgendwie einigermaßen frei sind, in Zusammenhängen und so weiter. Wir haben irgendwie alle auch die Kraft und ich hoffe auch wünsche mir irgendwie, dass in der Schule vielleicht auch so dieser kreative Aspekt davon, sich ein Leben zu gestalten und sich selbst zu gestalten, irgendwie auch mehr gefördert wird, weil, um die Leute handlungsfähig zu machen, so für sich selbst, aber dann eben auch im nächsten Schritt für die Gesellschaft.
Ja, und das schließt, finde ich, total gut den Kreis zu diesen Ambivalenzen, die wir ganz am Anfang beschrieben haben, ne? Dass das auf der einen Seite was ist, was wir, also was, glaube ich, viele sich wünschen, was aber in dieser Welt und damit auch in diesem Schulsystem sehr schwer zu erreichen ist. Auch Romane, die eben noch nicht zu Ende geschrieben sind, obwohl sie zu Ende geschrieben sind, so, ne? Also es wird in Buchdecke gepresst und erstmal geht's nicht weiter, aber die Geschichten, die eben da nicht enden und die vielleicht dann auch die Interpretationsspielräume auch offen lassen oder unbeantwortet, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Und wir aber natürlich in Schule gleichzeitig dann Klausuren schreiben und einen Erwartungshorizont entwickeln. Und in dem Erwartungshorizont steht natürlich nicht, kannst alles schreiben, was du willst, ist deine freie Interpretation. Und so muss es ja auch nicht sein, ne? Also ich meine gar nicht, dass das alles an Umgang mit Literatur und so damit negiert werden müsste. Aber genau das ist ja wieder so eine Ambivalenz, die irgendwie permanent mit sich selber ringt im Schulsystem. Zumindest, wenn man sie wahrnimmt oder wenn man sie, ne, und das ist vielleicht der Rahmen zum Beginn, wenn man sie mal bewusst anschaut oder mal bewusst hinschaut, was man damit dann vielleicht auch machen kann. Und vielleicht auch mit SchülerInnen oder mit Lesenden oder im Gespräch, im Dialog und so weiter dann machen kann.
Hast du nicht vorhin noch irgendwas gesagt? Du wolltest am Ende noch mal was wegen der Lehrperson?
Ja, ich glaube, ich habe gesagt, vielleicht kommen wir da noch mal drauf zu sprechen, warum eigentlich unbedingt Lehrerin in dieses Bild passt. Und ich finde es ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt den Rahmen sprenge, aber ich würde mal so eine steile These aufstellen, dass es ja auch eine Verbindung dazu gibt, dass gerade der LehrerInnenberuf oft ein Milieuwechselberuf ist. Also viele, und da kann ich mich zum Beispiel einschließen, aber ich bin nicht die Einzige, die dir diese Geschichte erzählen kann, du kennst es vielleicht auch, die erste Person aus seiner Familie sind die aus der ArbeiterInnenklasse, die ersten, die studieren, wählen dann oft das Lehramtsstudium. Also es ist nicht unbedingt klassisch, dass die erste Person, die aus einer Familie studiert und damit so einen Milieuwechsel anstrebt, vornimmt, wie auch immer, unbedingt Medizin oder Jura direkt macht. So. Und ich habe mich gefragt, ob das auch so ein bisschen da mit rein spielt. Also LehrerInnen auch als ein sehr, ne, so verbeamtet, ne, ein sehr gesetteter Beruf irgendwie, oder zumindest als ein sehr gesetteter Beruf gilt, der in dieses Bild, was in diesem Fiebertraum beschrieben wird, eben auch besonders gut reinpasst. So.
Ja, absolut. Ja. Also ja, ja und ja. Genau, einmal das und im Sinne der, was ich davor gerade gesagt habe, möglichst nahbar die Figur zu machen. Wir haben alle irgendwie eine Beziehung zur Schule. Ja. Also Schule ist halt etwas, wo wir uns alle mal aufgehalten haben. Und das hat es aber gleichzeitig auch sehr schwer gemacht. Ja, diese beiden. Ich sag gar nicht mehr dazu.
Nein, aber das ist ja spannend, das auch so ein bisschen so in dem Gesamtkontext zu sehen. Es hätte ja jeder andere Beruf auch sein können. Und es ist ein bisschen was ich auch oft, also wo ich oft drüber nachdenke, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, natürlich, das ist natürlich das ultimative, also der ultimative Grund dafür, weshalb Schule und auch LehrerInnen in so viel Literatur eine so riesengroße Rolle spielen oder auch in vielen anderen, auch politischen Themen, Debatten, Diskursen und so weiter, was letztlich auch mit ein Grund ist, warum ich diesen Podcast mache, dass ich immer wieder denke, irgendwie ist diese Lücke zwischen Bildungssystem und Gesellschaft total groß und gleichzeitig ist sie total klein. Und alle reden immer übereinander, aber ganz oft nicht miteinander. Und ich weiß nicht, in wie vielen Talkshows über Schule und Bildungssystem und so weiter gesprochen wird und wie selten da LehrerInnen sitzen oder SchülerInnen, noch viel weniger. Und so, und das sind genau diese Dinge, die mich ja auch beschäftigen. Und deshalb fand ich es auch spannend, dass der Beruf gewählt wird in diesem Kontext. Ich glaube halt, es kommt irgendwie nicht von, also wie du sagst, und das ist der ultimative Grund, aber es kommt eben auch nicht von ungefähr, dass es immer wieder so diese Referenzen gibt und gleichzeitig irgendwie wenig Brücken oder wenig Fusionen zwischen Bereichen. Aber das wäre vielleicht auch nochmal so, das kann man, glaube ich, noch lange
in der nächsten Folge.
Ja, genau, in der nächsten Folge. Du darfst aber eine Hausaufgabe stellen. Ja, an alle, die zuhören, also an mich natürlich. Und ich werde sie wahrscheinlich nicht machen.
Aha. Ja, also natürlich, eigentlich würde ich natürlich am liebsten keine Hausaufgabe geben, weil das waren immer die schönsten Tage in der Schule, wenn die Lehrer einen so bis zum Ende auf die Folter gespannt haben. Und dann gab es doch keine Hausaufgaben. Ich glaube, ich würde was aufgreifen, worüber wir auch schon gesprochen haben. Also es gibt auch also wir haben schon viel darüber gesprochen, dieser Rucksack, der sich wieder aufsetzt. Aber vielleicht kann man ja so in diesem Moment mal denken zwischen der eine Rucksack setzt sich ab und bevor sich der andere wieder aufsetzt, also dieses Gedankenspiel, wer wäre ich eigentlich, wenn ich abseits von Erwartungen und Vorstellungen und Ideen über mich und Sätze, die mir gesagt wurden, wer wäre ich eigentlich? Also nicht gar nicht so unbedingt sich zu finden, sondern sich so ganz neu zu erfinden. Also sich mal die Freiheit zu geben, was würde ich denn eigentlich machen, wenn alles möglich wäre? Ich finde, das sind immer schöne Gedankenspiele, um erstmal sich selbst irgendwie im Spiegel zu betrachten, aber auch zu gucken, wohin es vielleicht noch so gehen kann. Genau, diese Aufgabe würde ich stellen.
Voll die schöne Aufgabe. Ich glaube, das werden einige machen. Ich hoffe, es werden einige machen.
Ich kontrolliere das.
Ja,
das wird an dich geschickt. Es gibt auch keine Noten.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir morgen noch weitersprechen können.
Ich freue mich auch.
Ja. Also weitersprechen, anderen müssen wir vielleicht ein bisschen mit einbeziehen. Aber ich glaube, das hat jetzt schon ganz viel Einblick in dein Buch gegeben und ich kann nur empfehlen, es zu lesen. Es gibt noch viele, viele weitere Themen. Wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema Luft und den Titel und das Atmen gesprochen. Und
das machen wir morgen.
Genau. Aber es lohnt sich wirklich, es zu lesen und an der Stelle vielleicht auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Debüt.
Vielen
und danke,
Dank,
dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war richtig schön.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Ja.